Urs Meier, jetzt ist der Eurovision Song Contest aber ohne dich gelaufen in Liverpool. Möchte Ulla Klopp alleine gehen? Oder mit Jürgen?
Ja, ich weiß nicht, ob die da waren. Keine Ahnung, habe nichts gesehen. Also von dem her, also nur ganz, ganz wenig habe ich gesehen. Und von dem her, ja. Nee, er ist tatsächlich ohne mich über die Bühne gelaufen, ja.
Das heißt, das
In der
Thema
Kampf.
war auch früh erledigt für dich.
Ja, natürlich habe ich für mich schon längstens abgeschlossen, dass ich da nicht dabei bin. Also habe ich mir überhaupt keine Gedanken mehr gemacht.
Ja, aber das ist doch auch schade, wenn eine Idee so versandet. Kommt natürlich auch bei mir öfter vor.
Ja, bei mir auch übrigens. Da habe ich auch, ich habe immer wieder Ideen, viele Ideen und das ist halt auch der Lauf der Dinge, dass dann gewisse Ideen auch wieder versanden. Ja.
Ja, war Ulla konsequent, Ulla Klopp nicht hartnäckig, nicht konsequent genug.
Ja, sie war wahrscheinlich da, keine Ahnung. Ich muss sie mal, ich frage sie eigentlich heute mal, das ist eine gute Idee, ob sie da war oder nicht.
Also
Ja.
Deutschland, die jedenfalls mit Lord of the Lost letzter, habe ich gar nicht gehört. Also gibt es auch verschiedene Meinungen, aber ja, Deutschland bei diesem Musikwettbewerb mal wieder hinten. Und die Schweiz war auch nicht so gut. Schweden dafür, ja, der Gewinner.
Ja, die Schweiz hat sich immerhin qualifiziert. Also das
Ja.
Problem ist ja immer wieder, weiß ich gar nicht, musste sich Deutschland auch qualifizieren?
Nein, Deutschland hat ein quasi Freiticket, weil den
Ja, eben,
großen
sicher,
Markt will man
irgendwo.
natürlich drin haben und so. Das ist nicht ganz
Eben.
fair so
Eben,
gesehen.
und genau, und die Schweiz muss sich immer qualifizieren und das ist ja nicht immer der Fall. Also von dem her, es ist nicht eine Selbstverständlichkeit, dass man sich da qualifiziert. Und ja, hat diese Hürde gemacht und das Schweizer Lied, muss ich ehrlich sagen, das war wirklich ein ganz, ganz tolles. Also es wundert mich, dass er nicht besser platziert ist,
In welcher
dieser
Sprache
Sänger.
denn? Ich habe es ja tatsächlich auch nicht gehört.
Ich glaube, es war Englisch, oder? Hat er Englisch gesungen? Ja, aber.
Ja, da habt ihr schon vier Sprachen und die reichen auch nicht.
Nee, das ist so, ja. Nee,
Ja.
aber war wirklich ein tolles Lied,
Ja,
also
und
von
wer ist
dem her.
er?
Remo Vorer.
Aha, und den sollte man schon kennen. Oder wird man
Nö,
jetzt?
den sollte man noch nicht kennen, aber nach diesem Grand Prix de Eurovision sollte man ihn vielleicht schon kennen. Also es war wirklich ein tolles Lied, oder? Und was ich immer Mühe habe an diesem Wettbewerb, wenn ja, im Prinzip dieses Hard Rock, nee, nicht Hard Rock, ja, wohl, es ist eigentlich, es ist nicht mal Hard Rock, was ist das eigentlich?
Was?
Nein, Hard Rock wäre ja doch gehen. Ja, das, was da
Heavy
gesungen
Metal
worden ist,
oder
auch
was?
so. Heavy Metal, genau. Heavy Metal, wenn da Heavy Metal im Prinzip kommt, ja,
Das
gut.
war wohl beim Deutschen,
Ja,
oder?
keine Ahnung, aber da bin ich noch, wahrscheinlich bin ich da noch irgendwie, ja, bei den alten
Ja, du warst doch
Chancen
beim alten
aus.
Titel.
Wie?
Chanson de l'Eurovision, also Eurovision Song
Grand
Contest
Prix.
ist ja der neuere.
Ah ja, gut,
Ja,
okay,
naja, aber
also.
macht nichts.
Ja, es war früher eher so frankophon und jetzt ist es eher halt Englisch, das Ganze, genau.
Ja, oder
Eher
früher
international.
musste man oder durfte man in der eigenen Sprache ausschließlich singen, sagen wir es mal so. Und das ist
Ja.
ja inzwischen auch längst geändert.
Genau, da hatte ja die Schweiz immer Vorteile, eben weil sie vier Landessprachen haben. Durften sie natürlich auch auswählen in vier Landessprachen. Naja,
Aber
gut.
rätoromanisch wird wahrscheinlich nie gewesen sein, oder? Das würde mich doch überraschen.
Ich glaube auch nicht, bin nicht sicher. Das wäre jetzt wieder so eine Millionenfrage, die ich nicht beantworten könnte. Da müsste ich jetzt irgendwie, weiß ich was.
Wer wird Millionär hat Pause, wobei wir ja nicht nur auf Deutschland konzentriert sind. Wenn man den ORF2 empfangen kann, dann kann man dafür die österreichische Ausgabe mit dem ehemaligen Skifahrer Armin Assinger als Moderator zur gleichen Zeit Montag 20:15 Uhr hören. Oder sehen,
Ja,
genauer gesagt. Ja.
das ist ein guter übrigens. Als Sänger.
Ja, na, hat halt auch den Schmäh. Aber Montagabend, der gehört ja dir, bei dir diesmal Servus TV, wenn auch wohl etwas später und beim deutschen Fenster noch mal etwas später, also 9, normalerweise 23:15 Uhr, da bist du mal wieder als Experte zu Gast.
Genau, ja, anscheinend.
Und weißt schon, was los ist, oder? Dazu,
das
wo
ist
du
ja
in der
einiges
Runde
los.
befragt wirst, ja.
Es ist ja einiges los. Ja, es geht vermutlich über die Technik im Fußball. Ja.
Ja. Ja, du hast ja auch den Schweizer Videokeller, falls es denn ein Keller ist, besichtigt und bist da sicher auch in Volkeswil zu interessanten Erkenntnissen gekommen am Wochenende.
Ja, das kann man sagen, ja. Nee, auf jeden Fall. Es ist kein Keller, nein. Also es ist in der zweiten Etage sehr schöne große Studios und wirklich gute Arbeitsbedingungen für die Kollegen da. Und ja, es wird sehr, sehr hart, es wird sehr seriös, es wird gearbeitet hinter den Bildschirmen mit sehr viel guter Technik. Ja, was man sagen kann, in der Schweiz hat es meistens, ja, je nachdem, in meinem Spiel hat es in Anführungszeichen nur 6 Kameras gehabt. Im anderen Spiel hat es 12 Kameras gehabt, oder?
Das war dein
Aber,
Spiel oder was heißt dein Spiel? Du warst für ein
ja,
Spiel auch
es
zuständig
waren
oder als
zwei.
Zuschauer?
Nee, 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 um Gottes Willen, da bin ich stiller Beobachter gewesen. Nee, nee, da habe ich ja auch keine Ausbildung, wie das läuft. Da habe ich auch nicht reingesprochen. Da war ich weit weg von denen, die da ihre Entscheidung getroffen haben. Da war ich im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, also
Ja, stiller Beobachter könnte ja passen.
eine Reihe weiter hinten an meinen Bildschirmen. Also ich habe die gleichen Bildschirme. Das ist im Prinzip der Arbeitsplatz, wenn vorne irgendwas schief gehen würde, wenn irgendwas ausfällt, dann könnten sie auf diesen Ersatzplatz zurückgreifen. Also ich war da hinten und habe das so angeschaut und natürlich mit keinen Möglichkeiten da einzugreifen. Das hätte ich auch nicht gemacht.
Und was war denn das Spiel?
Es waren zwei Spiele. Es war Grasshoppers gegen Luzern und es war Sion gegen, also Servette gegen Sion.
Wie ging sie
Es war
aus?
ja, Grasshoppers hat 2-0 gewonnen und Sion hat 5-0 gewonnen.
Ja, aber du
Das
sagtest
war.
ja dein Spiel, also du warst bei einem dann im Bilde.
Ja, bei beiden.
Ja, und berichte mal aus der Schweiz, also wie läuft das technisch? Gibt es dann einen Chef sozusagen, der dann noch Assistenten hat? Hast du dann mitgekriegt, also kommen die sich insoweit vielleicht in die Quere, dass eine Szene noch überprüft wird und live schon wieder eine andere passiert, die man auch ja dringend überprüfen muss? Das
Ja,
kann ich mir
natürlich.
immer schwer vorstellen.
Natürlich, das kann natürlich passieren. Also eben, wie gesagt, also die zwei Spiele würde ich jetzt mal behaupten, also ohne dass ich ja die anderen auch irgendwo drin gesessen bin. Aber ich meine, ich habe ja auch schon einige Fußballspiele geschaut. Aber diese zwei Spiele waren eigentlich ruhige Spiele. Das heißt, man konnte eigentlich immer schön abarbeiten, also von einem Fall zum anderen. Und aber das ist natürlich tatsächlich so. Ich meine, das habe ich ja auch, wenn ich kommentiere oder als Schiedsrichter-Experte bei Blue TV tätig bin, dass es da passieren kann, dass es natürlich nach einer Szene sofort zur nächsten Szene weitergeht. Und das ist ja auch dann der Stressfaktor, oder? Und das ist ja auch dann die Gefahr. Natürlich, dass man eine Szene natürlich dann übersieht, oder dass man vielleicht den Fokus auf einer falschen Szene hat, oder und durch das andere übersieht. Aber das ist ja auch das Problem als Schiedsrichter zum Beispiel. Oft die Schiedsrichter, die nicht abarbeiten können, oder die noch hängen bleiben bei der alten Szene, die sehen dann oft die neue Szene nicht. Die sind nicht bereit für die neue Entscheidung, oder? Und das ist ja auch so etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass man das machen kann auf dem Fußballfeld, oder dass man sofort von der einen Szene in die nächste switchen kann, oder? Und nicht mehr, eben wie gesagt, nicht mehr hängen bleibt bei der alten Szene. Das ist auch eine Kunst, die ein Schiedsrichter beherrschen muss. Aber auch da kann man wieder sagen, das kann man auch ins Leben übernehmen, oder? Wenn man zu lange am Alten festhält, sieht man das Neue nicht mehr. Und halt auch da abarbeiten. Was nicht mehr verändert werden kann, weg, 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 weg. Das ist eigentlich das, was man als Schiedsrichter immer wieder gesagt hat, weg, 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 weg,
Ja, aber
immer
das
das
ist doch
Neue.
genau der Unterschied jetzt. Der Schiedsrichter hängt vielleicht noch bei der alten Szene gedanklich dran, aber es ist schon weitergegangen, während ja genau der Anspruch an den Videoschiedsrichter ist, dass der die alte Szene so lang solange noch geguckt werden kann, eben beurteilt. Und es ist ja dann offensichtlich auch die Frage, läuft das Spiel eben weiter, eventuell lange weiter, sodass eben auch neue überprüfenswerte Szenen hinzukommen können überhaupt? Oder gibt es eben eine Unterbrechung und die Entscheidung muss gegebenenfalls ja möglichst schnell auch erfolgen? Oder es wird dann so ein Eingriff oder eine Überprüfung offensichtlich, weil vielleicht dann eine kurze Unterbrechung ist?
Ja, natürlich ist natürlich dann genau das, was passiert. Also wenn man die Möglichkeit hat, das Spiel zu unterbrechen, und dann passiert ja das auch, dann teilt man das natürlich dem Schiedsrichter auch mit, so nach dem Motto, warte jetzt mal, warte, 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 warte. Oder also nicht, nimmt das Spiel nicht auf, sondern warte jetzt, dass wir das Ganze anschauen können, oder? Aber wie gesagt, auch da kann es natürlich sein, dass es so zwei, drei Szenen hat, die hintereinander gewesen sind, oder? Und da musst du eben schon dich fokussieren, was war es jetzt? War es jetzt Abseits zuerst? War es jetzt ein Foulspiel? War es der Ball draußen? Was auch immer, war der Ball drin im Strafraum? War er nicht drin? Ist eine Tätlichkeit passiert? Da passieren ja ganz, ganz viele Sachen, und das ist tatsächlich auch die Schwierigkeit mit den verschiedenen Bildern, oder? Und dann hast du noch das Problem, dass du natürlich dann auch auf die richtige Kameraeinstellung zugreifen musst, oder? Und da kommt es auch darauf an, hast du einen guten Operator neben dir? Das ist dann einer, der von der Firma, von der Firma ist, der das Ganze anbietet. Denkt der mit? Denkt der so im Schiedsrichtermäßig halt mit? Kann er das, oder? Bringt er dir die richtigen Bilder, oder ist es dann eventuell die Hintertorkamera, die eben entscheidend ist? Oder ist es die, ich sage jetzt mal, die Kamera hoch Strafraum, hoch Strafraum rechts, hoch Strafraum links, je nachdem, welche Kamera ist es, oder? Und das ist dann wichtig, dass du diese Bilder auch hast und dann dementsprechend die Entscheidungen im Prinzip weitergeben kannst. Also es ist schon eine Aufgabe, die unglaublich auch schwierig und komplex ist, und wo natürlich auch wieder, jetzt muss man auch sagen, natürlich auch wieder Fehlerpotenzial drin liegt, oder? Logischerweise. Also wie gesagt, das sind Menschen, die da arbeiten müssen, und es ist wirklich eine heikle Aufgabe, die Leute hinter diesen Bildschirmen da machen, oder?
Eine Überlegung wäre, hilft es zum Beispiel dem Schiedsrichter, wenn er zunächst eine Einstellung bekommt, die seiner Originalposition entspricht, dass er es nochmal aus dem Winkel sieht, wie er es gesehen hat? Oder sollte er die vielleicht dann schon bekommen, aber erst am Ende oder vielleicht eher gar nicht, weil er sonst nur verunsichert wird für die Aktion, wo er es gesehen hat und braucht eben einen anderen Blickwinkel oder mehrere andere Blickwinkel?
Ja, also das ist auch etwas, was ja dann im Prinzip der Videoschiedsrichter im Prinzip entscheidend, welche Bilder will ich dem Schiedsrichter zeigen, oder dass er möglichst zum richtigen Entscheid kommt, oder? Und das ist auch etwas, das ist auch eine Aufgabe tatsächlich, oder? Was für Bilder gebe ich ihm? Und ja, oft ist es ja nicht unbedingt hilfreich, dass man ihm nochmals dieselben Bilder gibt, die er schon gesehen hat, oder? Also da hat er ja schon eine Ansicht gehabt. Ja,
Aber vielleicht hat er es
dieses
eben
Bild.
falsch gesehen oder vielleicht braucht er die
Ja,
Bestätigung. Ja, aus der Szene kann man es so sehen.
das ist ja genau die Krux der Sache, oder? Wenn du natürlich das Bild, wenn du das als Bestätigung nochmals willst für deine Entscheidung, dann wirst du wahrscheinlich nochmals gleich entscheiden, oder? Du siehst nochmals genau dasselbe, oder? Also wenn man jetzt, ich möchte da nicht immer wieder auf denselben Fall zurückkommen, und ich möchte, aber trotzdem nehme ich jetzt hin, um zu verdeutlichen, um was es
Sascha
eigentlich geht, oder?
Stegemann.
Genau. Sascha Stegemann hatte das Bild, dass der Emi, oder? Wie heißt er genau?
Bitte?
Wie heißt er? Adeyemi.
Adeyemi, ja.
Adeyemi, dass er das Bein rausstellt, oder? Das war sein Bild. Also so quasi, er sucht das, er sucht diesen Kontakt, er stellt das Bein raus, oder? Das ist sein Bild, oder? So hat er das gesehen, oder? Und wenn du ihm natürlich nochmals genau dasselbe Bild gibst, oder? Dann wird er vielleicht drauf kommen, ja, der macht dir das, ja, der stellt dir das Bein raus, okay, und bestätigt das. Und das war ja auch so, dass ja auch der Videoassistent das bestätigt hat, weil der Schiedsrichter ihm das so gesagt hat, oder? Also dann siehst du genau das, was du eigentlich sehen willst und triffst vielleicht nochmals den Fehlentscheid, oder? Und es wäre dann eben besser, wenn du eine andere Kameraposition gibst, wo du dann vielleicht siehst, wie der einfach da umgerannt wird, oder? Dass du sagst, nee, schau mal das von dieser Position an, da ist für mich ein klares Foulspiel, oder? Das wäre wahrscheinlich dann besser, oder? Also eben auch da musst du entscheiden, in dieser.
So, jetzt ist Osmeier weg, da kann ich mich derweil
Thorsten,
vorstellen
nochmals, du bist.
noch. So, du warst
Wieso?
gerade weg, ne?
Bin ich wieder
Aber
da?
jetzt bist du wieder da,
Ja, das spielt ja
aber
keine Rolle.
lass
Bin
mich
ich wieder
kurz
da?
sagen, also ich bin
Genau.
Ralf Kohl und Sie hören den Weltklasse-Schiedsrichter früheren Zeiten, Osmeier. Da sind wir jetzt gar nicht immer so konsequent, wenn ich auch so voll einsteige. So, dann wiederhol vielleicht nochmal die letzten zwei Sätze, vorsichtshalber. Hatten wir einen kleinen Ausfall. Genau, der Klang war aber beim vorigen Mal auch besser. Du hast dir deine, gut, das war glaube ich abseits der Aufnahme, deine neue Technik gerühmt, aber jetzt hat sie wieder
Ja, müsste
nachgelassen.
eigentlich. Ehrlich, schon wieder.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Aber es müsste eigentlich dasselbe sein. Ich habe genau dasselbe eingestellt.
Aha.
Warte
Na,
mal.
das liegt so wirklich an
Ja.
mir. Kann ja auch nicht sein. So, also du warst gerade in deiner Ausführung, dann setz da nochmal an. Weil jetzt ging es
Ich weiß
etwas
nicht, wo ich da
durcheinander.
fertig gewesen bin. Ja, spielt ja keine Rolle. Also eben, wie gesagt, es ist
Wir
einfach
waren bei
wichtig, dass
Sascha
man.
Stegemann und der Wiederholung,
Genau.
ja.
Eben, es ist wichtig, dass man den Schiedsrichtern die Bilder zeigt, die vielleicht eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive, einen anderen Winkel zeigen, als den sie schon gehabt haben, oder? Um dann eben im Prinzip eben auch eine andere Entscheidung hervorzurufen, oder? Und oft ist es die Hintertorkamera, die sehr, sehr hilfreich ist, oder? Weil die einfach eine andere Optik gibt, oder? Und dann ist es natürlich auch so, oder? Da geht es ja noch weiter, oder? Eben wie gesagt, es gibt Länder wie Deutschland und wie die Schweiz und Österreich, die meisten Spiele mit relativ wenig Kameras im Prinzip bewerten, also mit 5, 6 oder 7 Kameras nur, oder? Eben im einen Spiel waren dann 12 Kameras, aber auch mit 12 Kameras. Es kommt dann immer wieder darauf an, auf den Kameramann, auf den Regisseur und so weiter und so fort, oder? Sind dann diese Szenen drauf, oder? Also wir hatten einen Fall jetzt zum Beispiel bei Servetien, ging es darum, ob am Schluss noch eine Tätlichkeit vorlag, oder?
Ganz am Schluss.
Ja, relativ am Schluss, ja, des Spieles, wirklich fast in der 90. Minute wahrscheinlich ungefähr, oder 93. Minute. Und das Problem ist, dass es auf allen Kameras war genau diese Szene, das war so irgendwie so im Winkel, also die eine Kamera hat dann zu früh weggeschwenkt, also es war auf 12 Kamerapositionen war es nicht zu sehen,
Hatten die
keine Chance.
Kameramänner etwa kein Fußballverständnis?
Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall war das nicht drauf, oder? Und ja, jetzt hast du so eine Szene, die auf dem Feld siehst du, dass die Sion-Spieler, die haben da eine rote Karte gefordert, oder? Und ja, und du merkst auch als Schiedsrichter, Scheiße, da ist was, oder? Und dann bist du als Videoassistent, bist du da vor diesen Kameras, oder? Und suchst dieses Bild und es ist nicht da. Es war nicht da. Diese Szene war immer wieder wie genau weggeschnitten. Genau in dem Moment, wo es wahrscheinlich passiert ist, hat genau der eine Kameramann mit der Führungskamera hat weggeschwenkt. Ja, toll. Toll. Ja, oder? Und das ist dann die Quintessenz, oder? Man hat trotzdem nicht alles gesehen, oder? Und man kann ja nur das entscheiden, schlussendlich jetzt gerade als Videoassistent, da kann man wirklich nur das entscheiden, was man ja auch hat als Bildmaterial, was man gesehen hat.
Ja, und in Deutschland sind ja Schiedsrichter quasi im Austausch, auch mal in dem Keller. Wie ist das System in der Schweiz? Wer sitzt da an den Monitoren?
Da ist eigentlich genau dasselbe. Das sind auch aktive Schiedsrichter, die Schiedsrichter, die aktiv pfeifen, die sind auch hinter den Bildschirmen. Also war jetzt auch jetzt an diesem Samstag so in der Schweiz, aber auch am Sonntag. Und da gibt es noch eine Zahl von ehemaligen Schiedsrichtern, die da auch ausgebildet wurden, die das machen. Ja, also das ist eigentlich so, ja, der Standard, ja. Das ist aber auch in Deutschland so. Und ja, es ist halt wie vieles im Leben, oder? Nicht jeder gute Schiedsrichter ist auch ein guter Videoschiedsrichter. Da kann es auch sein, dass es halt dann solche gibt, die als Videoschiedsrichter hervorragend sind. Und ja, auch da gibt es natürlich dann Qualitätsunterschiede, oder? Und ja, das ist ein ganz anderes als Fußball schauen. Aber, und jetzt kommt wieder das große Aber,
Ja.
es ist immer wieder, wenn du Fußballverständnis hast, wenn du weißt, wie die Sachen ablaufen, dann macht dir das natürlich das Ganze viel, viel einfacher. Also das ist schon die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt dann eben auch bereit bist für diese richtigen Entscheidungen, dass du auch die richtigen Szenen siehst, dass du eben dann eben in der Vielfalt von diesem ganzen Wirrwarr, das zum Teil da passiert, dass du eben da das Richtige rausnimmst.
Ja, und wie viele Menschen sitzen da jetzt in der Schweiz vor den Monitoren?
Ja, im Prinzip zwei, also der Schiedsrichter, der VAR und der AVAR. Der AVAR ist der Assistenz, der auf die Abseitspositionen schaut, oder? Und auch da ist natürlich wichtig, also schauen ja beide dann auf die Abseitsposition, aber der eine etwas mehr, der andere auch mehr auf die Foulspiele und so weiter. Und das ist auch, wenn die miteinander gut arbeiten, das ist auch etwas ganz, ganz Zentrales, dass dann eben entspannter zu und her geht. Dann halt auch mit der Kommunikation mit dem Schiedsrichterteam auf dem Feld. Und dann sitzt noch ein Operator im Prinzip, der ihm die Bilder zur Verfügung stellt. Der sitzt auch nebendran. Also es sind eigentlich so drei Personen jetzt in der Schweiz, die eigentlich da sitzen. Und dann hat es hinten eben noch. Ja, eigentlich die sind verantwortlich.
Ja, und in der Schweiz geht es ja bei manchen Dingen etwas geruhsamer zu, hat man zumindest den Eindruck, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Wie ist es denn beim Thema Videoschiedsrichter, also bei der Wahrnehmung, ist da die Aufregung auch schon so groß gewesen wie eben zum Beispiel in Deutschland oder bei der Champions League?
Das ist sogar sehr groß gewesen. Das ist eine riesen Diskussion gewesen, vor allem das letzte Wochenende, also jetzt im Prinzip das vorletzte Wochenende. Da gab es ja ganz viele riesige, also gab es riesige Diskussionen beim Spiel Sion gegen Winterthur. Da ging es natürlich auch um den Abstieg da,
Und um den
Abstiegskampf.
FC
Und
Oberwallis, ob er das wird, also
ja,
Sion,
genau.
ja.
Und natürlich dann eben auch beim Spiel FC Basel gegen FC Zürich gab es riesige Diskussionen, wo eben der VAR eingegriffen hat oder nicht eingegriffen hat, falsch eingegriffen hat, falsche Regelauslegungen gehabt hat und so weiter und so fort. Nee. Und das war ja auch an diesem Wochenende in zwei großen Sonntagszeitungen war das ein Thema. Also der Sonntagsblick hat, glaube ich, eine drei- oder vierseitige Reportage über das Schiedsrichterwesen, über die Anwendung des VARs und so weiter, über die Problematik der Schiedsrichter da gemacht. Also
Bist du da auch vorgekommen?
da bin ich auch vorgekommen, da ich ja A, unter anderem auch beim Blick natürlich der Schiedsrichter-Experte bin und ja, natürlich wurde ich da auch gefragt.
Ich habe bisher den Eindruck, ist ja noch ein neues Ding, was du da machst, dass du da immer nur gefragt wirst, wenn es eben Aufregung gibt. Wobei, das wäre jetzt nicht so unüblich, muss ich auch sagen. Und
Ja,
dafür gibt es ja auch meistens, ja.
das ist ja auch beim ZDF so gewesen, oder? Also im Prinzip ist ja da meistens der Schiedsrichter-Experte wird dann
Gut.
aus der Kiste gezaubert, wenn irgendwas, ja eben, irgendwas Problematisches, also etwas, ich sage jetzt mal eher ein Fehlentscheid ansteht. Bei guten Entscheidungen bin ich noch selten, wie gesagt, aufgetreten. Und das ist ja auch das, was mich ja immer wieder auch geärgert hat, oder? Wo ich ja eigentlich am Anfang, als ich beim ZDF begonnen habe, habe ich da immer eigentlich drauf gepocht und gesagt, bringt doch auch gute Entscheidungen, oder? Ein Schiedsrichter, der trifft pro Spiel in der Regel, ein guter Schiedsrichter trifft mindestens 95% seiner Entscheidungen sind richtig, oder? Und wir haben die Tendenz, einfach immer auf diese 5% zu gehen. Oder von diesen 5% ist dann noch im Prinzip 1% davon ist vielleicht noch das Spielentscheidende. Und genau auf dem hacken wir rum, oder? Das ist wie beim Torhüter, oder? der 20 wunderbare Paraden gemacht hat, oder? Und in der 90. Minute lässt er einen zwischen den Beinen durch. Ja, dann wird halt einfach nur immer diese Szene gezeigt, wo er diesen Ball durch die Beine lässt, oder? Und die anderen werden dann nicht gezeigt. Das ist unfair. Das ist unfair, oder? Und darum denke ich, wir müssten auch viel mehr die guten Szenen auch mal wieder rausnehmen. Aber eben, wie gesagt, das ist halt leider. Aus Zeitgründen können wir das jetzt momentan nicht zeigen, oder?
Ne, klingt nach einem ZDF neuerer Prägung.
Ja, das ist nicht nur ZDF, das ist auch, sind auch die anderen Sender. Das ist genau, ist überall dasselbe, oder? Immer Zeit, oder immer Zeitdruck, 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 oder? Aber 15 Interviews von 15 Interviews, die alle genau den gleichen Käse rauslassen, das wird dann schon gezeigt, oder?
Jetzt muss ich ja aus aktuellem Anlass nochmal zum zweiten deutschen Fernsehen kommen. Dir ist schon bewusst, dass also es am Mittwoch dann 4 Wochen her ist, dass das Urteil gefällt wurde und dann läuft ja bald die Einspruchsfrist ab.
Oh, ehrlich?
Wann eigentlich? Genau.
Keine Ahnung, keine
Hören
Ahnung.
wir uns dann nochmal vorher.
Keine Ahnung.
Also die Entscheidung ist noch nicht gefallen oder sie ist vielleicht doch gefallen und soll noch nicht verkündet werden. Ja, es ist im Ost-Meyer-Podcast, wirst du immer gefragt, bei deinen
Ja.
Entscheidungen, sogar bei Entscheidungen von anderen.
Ja, das ist
Ja.
so. Genau.
Aber der Richter wäre sicher nicht befangen gewesen, wenn er den Ost-Meyer-Podcast gehört hätte, oder? Das hätte eher der positiven
Ja.
Bewertung gedient, also wie auch immer.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ja, wann läufst du denn ab?
Weiß es nicht.
Ja. Gut. Oder vielmehr nicht gut, aber ja, das Urteil war, naja, vielleicht nicht gut, sondern ja, diskussionswürdig. Also man kann das Urteil ja wahrscheinlich nur treffen, also Schadensersatzprozess von Urs Meier gegen das ZDF ganz kurz, wenn man eben davon ausgeht oder den ZDF-Leuten das abnimmt, ja, die Sportredaktion hat dann überhaupt keine Kompetenz, jemanden zu verpflichten. Das muss der liebe Gott persönlich machen, quasi, also der liebe Gott
Genau.
des Senders, ja.
Genau, das macht irgendeine Person, die keine Ahnung hat von den ganzen Zusammenhängen, oder? Also die Rechtsabteilung, einer der Rechtsabteilungen macht das, ja.
Was, der
Keine Ahnung,
verpflichtet
was.
die Experten? Nee. Nein,
Ja,
du ver
anscheinend, nee, der
ja.
verpflichtet sie eben nicht. Anscheinend
Ja, oder anscheinend nicht, ja.
ist der anscheinend dafür verantwortlich, keine Ahnung was.
Ja, also jetzt waren wir kurz beim ZDF und sind da auch nicht
Genau.
weitergekommen. Dann nochmal zum ja, Videoassistenten. Die Frage, geht der Schiedsrichter raus oder nicht, ist die auch parallel in der Schweiz wie in Deutschland oder die Forderung nachträglich, wenn er nicht sich's nochmal angeguckt hat, das hätte er aber machen müssen. Oder ist auch da die, sag ich mal, Eingriffsschwelle theoretisch die gleiche? Der Videoassistent darf sich nur melden bei einer glasklaren Fehlentscheidung, was er sich gut anhört, aber in der Praxis sowieso nicht so funktioniert, aber ja.
Ja, das ist so. Das ist so. Ja, nee, im Prinzip sagt ihm natürlich auch der Videoassistent, sagt ihm schlussendlich, ob er das anschauen soll oder nicht anschauen soll. Oder vielleicht hat auch der Schiedsrichter irgendwo ein Gefühl dafür, dass es jetzt wahrscheinlich besser wäre, man würde mal kurz rausgehen, oder? Ja, also ich sage hier gerade, nehmen wir halt nochmals den Fall Stegemann. Also ich möchte wirklich nicht zu lange auf dem immer herumreiten, aber das ist bei vielen halt Präsenz. Da hätte er vielleicht spüren müssen, dass jetzt die Welle oder die, wie soll ich sagen, der Frust der Spieler und des Umfelds irgendwie so groß ist, dass es sich anders anfühlt als normal. Oder dass sie natürlich dauernd irgendwie suchen, die Spieler, das ist ja auch klar. Also bei jedem Entscheid wird ja versucht, den Schiedsrichter da irgendwo nochmals an den Fernsehbildschirm zu locken. Aber du spürst ja auch die Unterschiede, oder? Wo ist die Welle halt viel größer? Wo ist sie 10 Meter hoch und wo ist sie nur 1 Meter hoch, oder die Welle? Und wenn sie 10 Meter hoch ist, dann musst du schon sagen, ah,
Aber du musst es ja
verdammt.
vorher spüren.
Ja, natürlich, du spürst es doch auch vom Platz, spürst du doch das. Also wenn du das nicht spürst, dann bist du irgendwie, keine Ahnung, also da passiert ja was. Und das hat man so in sich. Man weiß ja, der Entscheid könnte auch anders sein. Also so von der Reaktion der Spieler, von allem, du merkst das, oder? Und wenn das so ist, dann musst du sagen, verdammt nochmal, wäre vielleicht gut, dass ich das nochmals anschaue, oder? Und dann klärst du das ja kurz wahrscheinlich auch mit dem Videoassistenten und dann sagt er, nee, war alles gut. Oder er sagt, ja, doch, schau dir das nochmals an, es wäre wahrscheinlich besser. Oder eben nur, auch du als Schiedsrichter sagst, komm, ich will da nochmals raus, hast du andere Bilder, oder? Und ja, dann wäre es wahrscheinlich hilfreich, wenn man in einer solchen Situation tatsächlich rausgehen würde, oder?
Der folgende Vergleich passt jetzt sicher nicht 100%. Ich könnte aber trotzdem ja für unser aller Alltagsleben interessant oder hilfreich sein. Jetzt, du kennst es vielleicht auch, hast ja auch das Gefühl manchmal, oh, habe ich eigentlich den Herd ausgeschaltet? Soll ich nochmal nachgucken? Oder eigentlich müsste ich ja wie immer und nee, aber gucke ich jetzt nach oder gucke ich nicht? Und also klar, im Einzelfall ist es sicher besser, man guckt nochmal nach und man stellt natürlich auch fest, natürlich habe ich den Herd ausgeschaltet, wie schon 5000 Mal. Aber es kann dich ja auch verunsichern, dass du dann beim nächsten Mal nicht drauf vertraust. Ich habe den Herd schon 5000 Mal ausgeschaltet, auch wenn ich mir dann dessen nicht hundertprozentig bewusst war und eben beim vorigen Mal auch nochmal geguckt habe. Ja, also es kann ja sein, dass genau der gegenteilige Effekt eintritt, irgendwie, sagen wir mal, eine Art Kontrollzwang oder Verunsicherung. Wäre ja für einen Schiedsrichter
Ja,
auch
ich glaube, es.
ungünstig. Oder ist das so unterschiedlich, dass man es überhaupt nicht vergleichen kann?
Nee, ich glaube, das Beispiel ist ja gar nicht so schlecht, was du
Ja,
jetzt da
danke.
gesagt hast, weil im Prinzip ist es ja genau das, oder? Dass du eben genauer hinschaust, dass du dich eben damit dem auseinandersetzt, dass du, wenn du das Haus verlässt, dass du sagst, ich schaue jetzt nochmals genau hin, ob der Herd ausgeschaltet ist, dass du das eben und dann bist du auch sicher, aha, er ist ausgeschaltet und jetzt kann ich das Haus verlassen. Und dann sitzt du auch ins Auto und sagst nicht, oh, habe ich jetzt den Herd ausgeschaltet, sondern du bist dann überzeugt, der ist ausgeschaltet.
Du fliegst
Und
nicht
das
nach
ist
New
da.
York und fragst dich dann 2 Wochen lang oder vier,
Genau,
habe ich jetzt.
ganz genau, oder?
Gut,
Und
da
das
siehst du
ist
mal, da
genau.
sind Leute, die nicht Single sind, besser dran wieder mal.
Eben, das ist genau das, was ich meine, dass du da eben sicher bist, oder dass du im Prinzip bei diesem Entscheid sicher bist, weil du genau hingeschaut hast, oder weil du überzeugt warst von dem, was du jetzt da gemacht hast, weil du eben noch genauer hingeschaut hast, oder? Und das ist ja das, was ich auch jetzt da im Bericht, im Sonntagsblick gesagt habe, oder so nach dem Motto eben, ist man bereit für diesen letzten, für die le diesen die letzten Meter, oder gibt man wirklich alles, um die gute Sicht zu haben, dass man eben genau das sieht, dass eben dieser Herd ausgeschaltet ist, dass es eben kein Handspiel war, dass es eben kein Foulspiel war, oder weiß ich was, gebe ich diese letzten Meter, habe ich diese Konsequenz und diese Konzentration. Und das ist so meine Frage, oder wo ich das Gefühl hatte, ohne Videoassistent haben wir das gemacht, oder weil wir genau wussten, Scheiße, da ist niemand, der uns da irgendwie helfen kann, oder da ist dann nicht die Großmutter, die nochmals ins Haus geht und nachkontrollieren kann, ob der Herd ausgeschaltet ist, sondern wir sind dafür verantwortlich, oder? Wir müssen diese Sicherheit haben.
Wäre natürlich auch ein schönes Modell, wenn man noch eine Großmutter hat, dass die dann also für den Schiedsrichter den Videocheck macht. Die wird das sicher auch mit viel Herz machen, vielleicht mit weniger Sachverstand, möglicherweise im Einzelfall, aber
Ja, aber es gibt ja solche Fälle, wo ich sage, das hätte ja sogar meine Großmutter gesehen, oder? Also von dem her,
die
die hätte es
Schweizer oder
tatsächlich.
auch die Deutsche oder also.
Die Deutsche hat sowieso alles gesehen.
Aber das ist ja auch so ein Phänomen, man sagt ja meistens dann meine Großmutter und so weiter, dabei hat man eigentlich zwei oder hätte zumindest zwei. Klar, man lernt oft nicht beide kennen, aber ja, die Frage
Das
ist ja
war's.
schon irgendwo berechtigt. Sascha Stegemann ja übrigens, 38-jähriger Schiedsrichter aus Niederkassel, wieder aktiv bei Hannover 96 gegen Darmstadt 98. Hannover hat mit 2:1 gewonnen und dadurch übrigens der Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga noch nicht entschieden. Darmstadt hätte schon eine Woche vorher alles klar machen müssen und hat immerhin die Tabellenführung gerettet, weil es bei Heidenheim auch nicht lief und der HSV Hat zwar den Relegationsplatz noch nicht mehr sicher, aber jetzt durchaus wieder die Chance, auf den zweiten Platz noch zu kommen. Das nebenbei.
Ja, wunderbar.
Vielleicht noch eine andere Sache, ehe ich das wieder zurücklege. Im Buch von Felix Brüch, aus kurzer Distanz, da habe ich mehrmals den Begriff Profi-Schiedsrichter gelesen. Also Felix Brüch nimmt sich offenbar als Profi-Schiedsrichter wahr. Also sicher nicht das Schlechteste ist, um mit Johannes B. Kerner zu sprechen, aber du sprichst ja wiederum immer davon, dass eben die Professionalisierung eigentlich noch kommen müsste und dann entsprechende ja, Rechte und Pflichten eben auch mit sich bringen würde.
Ja, also eben nochmals, dass Felix Brüch professionell unterwegs ist, das spreche ich ihm ganz sicher nicht
Ja,
ab,
ich
um
auch
Gottes
nicht.
Willen. Nee, also ja, nee. Und ich finde es ja auch richtig, dass man sein Leben eben auch so dementsprechend gestaltet und plant und dass man professionell unterwegs ist, oder? Aber es ist eben noch weit weg vom Profischiedsrichter. Profischiedsrichter, nochmals, was für Felix Brüch jetzt ja macht, ist ja eigentlich das, wie wenn von mir aus Musiala eben, er trainiert professionell, er erholt sich professionell, er ernährt sich professionell und so weiter und so fort, aber er macht alles alleine, oder? Er macht das alles alleine und am Wochenende müsste er dann Fußball spielen mit der Mannschaft, oder? Dann würde seine Leistung würde wahrscheinlich mit der Zeit schlechter werden. Das heißt, er ist nicht professionell wie soll ich sagen, die professionellen Strukturen fehlen. Das heißt, das gemeinsame Training, einen Trainer, der ihm Aufgaben gibt, und so weiter, mit der Vorbereitung dann auch all das Zeugs, oder wie das ist, oder Nachbearbeitung. Da braucht es einen Profi, eine professionelle Struktur vom Verband. Also das heißt, die müssten eben nochmals dieses Team, dieses 19. Team müssten die Schiedsrichter sein. Und das müsste das Professionelle sein. Eben nochmals, mit einem Psychologen, mit einem Konditionstrainer, mit einem Ernährungsberater oder Beraterin, immer mit der weiblichen Form natürlich auch, wer es dann ist, mit einem Trainerstab, oder der ganz gezielt da arbeitet, oder mit einer Vorbereitung für die Spiele, mit einer professionellen Nachbearbeitung, das wäre dann der Profi-Status, den ich mir erhoffe, oder? Natürlich eben, wie gesagt, mit Schiedsrichtern, die eben auch nur noch Schiedsrichter sind, professionell.
Ja, jetzt ist ja der Münchner Brüch beim Bayerischen Fußballverband als Jurist tätig. Ich vermute mal, dass du die Antwort auch nicht hast, denn ich habe sie nicht, in welchem Umfang er denn da arbeitet. Also man denkt ja leicht immer noch klassisch, na gut, wenn jemand wo arbeitet, dann macht er das zu 100% noch dazu, wenn es ein Mann ist, muss ja aber gar nicht so sein. Und vielleicht hat er eben so eine geringe Stundenzahl, dass er sich umso mehr aufs Schiedsrichtersein konzentrieren kann und tatsächlich mit noch mehr Recht als Profi fühlt.
Ja, also ich weiß es auch nicht, wie er angestellt ist. Ich weiß nur, in der Schweiz ist es so, dass unsere Nummer 1, der Sandro Scherrer, der ist 80% angestellt beim Verband.
Das ist ja schon viel noch.
Ja, eben. Das heißt, dass natürlich auch der Verband natürlich gewisse, wie soll ich das sagen, gewisse Forderungen oder Wünsche an ihn hat, was er da zu tun hat, oder mit wo auch immer, oder? Also eben. Dann hat man natürlich schon so das Gefühl, ja, also kann er jetzt 80%, sind jetzt diese 80%, wo er angestellt ist, für die Schiedsrichter, also dass er da 80% im Prinzip trainieren kann und für sich Sachen machen kann, oder ist es für andere, also für wen ist es dann schlussendlich, oder?
Ja, du würdest dir wünschen, dass er 80% dann als Schiedsrichter angestellt ist, oder wie?
Ja, eigentlich, nein, es ist eben nochmals 100% eben mit einer klaren Struktur. Also ich erwarte eigentlich, dass diese Schiedsrichter nichts mehr anderes machen müssen, dass da nicht noch irgendwie gesagt, jetzt musst du da noch einen Schiedsrichterkurs machen, jetzt musst du noch für die Jugend da irgendwas machen oder irgend sowas, oder? Das kann er alles machen, nebenbei, wenn er noch irgendwo freie Zeit hat, aber ein Müssen ist es, sollte es nicht sein, oder? Also insofern dasselbe, wenn du eben nochmals im Musiala sagst, jetzt musst du am Mittwochabend musst du jetzt mit der U21-Mannschaft musst du mit denen noch ein Training absolvieren, um denen zu zeigen, keine Ahnung, wie die Technik funktioniert. Das ist dann eben nicht mehr das, oder? Sondern es muss ein Trainingsprogramm sein, ein Programm sein, wo er absolviert, der Schiedsrichter, oder? Das sind seine Verpflichtungen für sich, für das, oder? Und nebenbei ist eigentlich nicht mehr Verpflichtungen, oder? Also,
Tja, so die
außer
Schiedsrichter,
er
ja.
will sie wahrnehmen. Also ich meine, das kann ja auch sein, dass in diesem Programm so was ist, wie zum Beispiel unsere Nummer 1 ist zum Beispiel bei so und so vielen Anlässen für den Sponsor noch tätig. Das kann natürlich schon sein, oder? Also um Gottes Willen, wenn das irgendwie reinpasst, oder? Also auch da wieder müsste man das abklären, passt das irgendwie rein, stört das die Vorbereitung irgendwie in dieser Form oder stört es nicht, hat er jetzt da noch Kapazitäten? Also das sind ja alles Sachen, die machen ja auch ein Profifußballer. Nochmals, die Schiedsrichter müsste man so behandeln wie Profifußballer, oder?
Ja, wobei, wenn ich mir so den Lohn angucke, dann könnte man ja theoretisch schon auch davon leben als Schiedsrichter von dem, was man da bekommt. Natürlich zumindest, wenn man entsprechend die Einsätze hat. Aber ein Felix Brüch jetzt beispielsweise wäre wahrscheinlich trotzdem schlecht beraten, da drauf zu setzen oder gesetzt zu haben, weil du es ja eben nicht weißt, wie die Karriere weitergeht, wie viele Einsätze habe ich genau. Und selbst wenn das einzelne Spiel dann gut bezahlt wird, wenn es halt dann nicht so viele sind, wie es jetzt bei einem absoluten Topmann wären, dann ja, ist halt die Einnahme entsprechend auch geringer. Und bei der WM 2018, da rede ich jetzt nicht vom Finanziellen, sondern einfach nur von der Erfahrung, dass er ja deutlich mehr Spiele hätte haben können und war dann aber nur einmal im Einsatz, hat er ja auch erfahren, wie schnell das eben umschlagen kann, dass du nicht gefragt bist.
Das ist natürlich auch in gewissen Sachen, ja, ist es auch ein gewisses Risiko. Also meine, dass man natürlich die Schiedsrichter natürlich auch irgendwie absichern muss, oder? Mit zum Beispiel, wenn sie Verletzungen haben, dass sie da nicht irgendwo nichts verdienen, sondern dass halt da auch eine Entschädigung kommt.
Ja, ist es denn der Fall?
Ja, das ist, glaube ich, in Deutschland bin ich nicht sicher, ob es der Fall ist. In der Schweiz ist es der Fall, ja, weil sie da zum Teil ein Anstellungsverhältnis haben. In Deutschland bin ich mir da nicht ganz sicher, ob sie das haben. Also in der Schiedsrichterei, keine Ahnung, das weiß ich wirklich nicht. Und das wäre natürlich schon etwas ganz, ganz Wichtiges, oder? Also dass zum Beispiel ein Schiedsrichter, wie gesagt, der sich verletzt und vielleicht halt nur 2 Spiele hat anstatt 20 Spiele, dass er da natürlich eine Ausfallentschädigung irgendwo erhält. Das müsste natürlich zwingend sein, oder? Eine Sicherheit muss man geben, oder? Aber ich weiß jetzt zum Beispiel von einem Fall in der Schweiz, da ist auch ein Schiedsrichter, der hat jetzt sukzessive, der ist Anwalt, der hat sich jetzt sukzessive, hat er von 100% ist er auf 80, dann auf 70, 60, jetzt ist er auf 50% runter in seinem Arbeitspensum, oder natürlich auch mit seinem Verdienst dann beim Arbeitgeber. Und ja, der setzt jetzt auch auf seine Karriere als Schiedsrichter, oder? Aber das bezahlt er an und für sich selber, oder? Also er verdient natürlich auch dementsprechend weniger, oder? Und ja, dieser Aufwand, den er betreibt, den bezahlt er, oder? Also, und ja, und da bin ich eben der Meinung, da bin ich eben der Meinung, dass das nicht sein kann im Spitzenfußball. Dass man eben da schon eine Organisation oder im Prinzip eine Struktur schafft, die ermöglicht, dass diese Schiedsrichter eben abgesichert sind, dass sie finanziell auch abgesichert sind, dass sie eben diese Sicherheit auch haben, wenn sie dann aufs Spielfeld gehen. Es geht nicht, dass die überlegen müssen, ja, wie das finanziell dann irgendwo aufgeht oder wie es weitergeht, wenn die Karriere vielleicht dann ins Stocken gerät oder aufhört, sondern dass man ihnen eine Sicherheit gibt, dass wenn ich dann einen Arbeitsvertrag habe, dann muss ich mit dem halt schon mindestens einen Jahresvertrag oder 2 Jahresvertrag irgendwas machen, dass er dann eine Sicherheit Sicherheit hat. Also in meinem Plan damals war, wenn Sie Profi werden, haben Sie mindestens die ersten 3 Jahre sind Sie finanziell abgesichert, oder? Und dann werden die Verträge verlängert, oder? Also wenn Sie dann die Leistung halt nicht bringen, ja, dann ist es halt dann nicht so, dass Sie dann immer wieder einen 3-Jahres-Vertrag kriegen, sondern dass dann im Prinzip immer das um ein Jahr sich verlängert, oder? Aber ein Jahr haben Sie immerhin diese Sicherheit, und da müssen Sie halt, je nachdem, wenn es nicht aufgehen würde, ja, müssen Sie sich was Neues suchen.
Ich sehe jetzt so vor mir einen Mann und eine Frau beim Abendessen, Kerzenschein im Restaurant. Und die Frau fragt jetzt den Mann: Mensch, was machst denn du eigentlich? Oder kann natürlich ja theoretisch auch umgekehrt sein, aber machen wir mal das klassische Beispiel. Und dann sagt der Mann: Naja, ich bin Anwalt. Die Frau sagt: Oh, toll. Und der Mann sagt dann: Ja, ich arbeite aber nur 50% als Anwalt, weil ich mache noch Schiedsrichter und da lege ich sehr viel rein. Kommt dann vielleicht nicht ganz so gut an wie jetzt nur der reine Anwalt, oder?
Keine Ahnung.
Können wir die Kerze schon ausblasen dann?
Ja gut, also diejenige Frau, die denn die Kerze ausbläst, das wäre auch nicht die richtige Frau für diesen Schiedsrichter. Schlussendlich, dann müsste man sagen, okay, Gott sei Dank hat sie die Kerze ausgeblasen, und dann suchst du eben eine, die eben das eben gut findet. Die sogar vielleicht dann sagt, weißt du was, deine Leidenschaft ist ja eigentlich Schiedsrichter, oder? Also wenn du die Augen schließen würdest, oder wenn du dich entscheiden müsstest, Anwalt oder Schiedsrichter, was würdest du machen? Dann würde der nämlich sagen, Schiedsrichter, oder? Und dann musstest du eben auch eine Frau haben, die sagt, super, fantastisch, ich unterstütze dich da. Und dann würde eben auch die Kerze nicht ausgeblasen
Ja,
werden.
müsste, ist aber halt auch nicht alles so, wie es sein müsste.
Ja, doch, doch, das wäre dann schon so. Da
Ja,
musst du
es
halt eben.
müsste
Da
so
musst du
sein,
halt warten, bis die richtige Frau hast.
ja. Ja. Gut, kurzer Hinweis noch und dann die Schlusssport ganz schnell. Ja, der Urs Meier Podcast sucht noch einen Sponsor. Der könnten ja Sie sein, falls Sie Unternehmer sind. Urs Meier Podcast, ja, warum den nicht sponsern? Ralf Kohler 2000@gmail.com wäre Ihre Adresse für den Erstkontakt. Und auch falls Sie journalistische Kompetenz suchen, Ralf Kohler 2000@gmail.com, warum nicht sich da mal hinwenden? Ansonsten im Handball gibt es Erhellendes von Blacky Schwarzer mit einem deutschen Weltmeister von 2007, Christian Blacky Schwarzer. Den Sportbuch-Podcast empfehle ich Ihnen ebenfalls noch. Und für kulturelles und Musikbühne freie Vorfahrt für Unterhaltung. Ja, die deutsche Bundesliga, die Bayern immer noch knapp vorne vor Borussia Dortmund. FC Bayern 6:0 gegen Schalke 04, da haben wir den Abstiegskampf auch mit drin. Schalke droht ja wieder zweitklassig zu werden. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach 5:2. Der VfB Stuttgart hinten ist auf Abstiegsplatz 17 noch vor Hertha BSC, da sie auch nur eine 1:1 geschafft haben gegen Bayer Leverkusen. Hertha 18. 2:5 beim 1. FC Köln. Der VfL Bochum dagegen 15. durch ein 3:2 beim FC Augsburg. Und alle anderen Ergebnisse haben wir auch noch nicht genannt. Wobei halt ein Spiel dürfen wir aber nicht vergessen. Union Berlin auf Champions League Kurs durch ein 4:2 gegen den SC Freiburg. Und da kann ich ja nochmal den Hinweis machen, gerne die vorherige Folge über Torjubel noch anhören, wenn Sie das nicht längst getan haben, weil ja Geraldo Becker auch als Spider-Man mit einer Maske aufgetreten ist. Konnte er sich aber nur beim ersten Tor leisten, denn da hat er gleich die gelbe Karte gesehen. Ja, ganz kurz noch ein paar Gedanken zur Fußball-Bundesliga deinerseits. Was bleibt bei dir hängen?
Ja, das, was man über Jahre lang immer wieder gesagt hat, keine Spannung im Titelkampf, den haben wir. Wir haben eine unglaubliche Spannung im Abstiegskampf, also die Bundesliga lebt. Wunderbare Liga. Nochmals, ja, genießt auch noch die letzten 2 Spiele, kann ich nur sagen.
Und da reden wir dann sicher auch wieder etwas ausführlicher drüber. Und unser gemeinsamer Bekannter und Freund Dietmar Förster legt noch Wert darauf, dass die Stuttgarter Kickers ja die Fußball-Oberliga nach oben verlassen, dann wieder Regionalligist werden. 5 harte Jahre sind das, sollten wir auch ansprechen. Damit lassen wir es jetzt aber gut sein. Gut, das Aktuelle war dann etwas mehr im Hintergrund, aber dann hat die Folge ja vielleicht einen höheren, ja, eine höhere Halbwertszeit. Gerne auch melden als Hörer, Hörerin bei Ralf Kohler 2000@gmail.com oder über die Kommentarfunktion, falls Sie etwas zu sagen haben. Bis bald. Vielen Dank, Urs Meier. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.